So, liebe Tennisfreunde, freut mich, dass wir uns wieder hören zur nächsten Podcast-Ausgabe. Und die, wo eventuell über YouTube mit dabei sind, sehen direkt, wir sind nicht allein, haben wieder einen spannenden Interviewgast mit reinnehmen können, den Raphael Groß. Und ja, wir werden heute zusammen über das Thema Wahrnehmung, Aufmerksamkeit für Hobbyspieler sprechen, werden da später auch nochmal klarer sagen, was denn in unseren Augen dann auch ein Hobbyspieler ist, für wen die Übungen zutreffen. Aber erstmal, Raphael, freut mich, dass du mit am Start bist und herzlich willkommen in der heutigen Podcast-Folge.
Ja, aber erst einmal
Ja,
freut mich, dabei zu sein.
ja, gerne. Wird garantiert eine coole Folge und der ein oder andere aus der Schweiz kennt dich vielleicht, der ein oder andere aus Deutschland, Österreich denkt sich, Raphael Groß, wer ist das? Stell dir vielleicht mal kurz den Zuhörern, die dich noch nicht so gut kennen, mal vor, wer bist, was machst du? Was ist dein Bezug zum Tennis? Und ja, hau mal raus.
Ja, gern, ja. Also, merci, dass ich dabei sein bei dir. Es gibt nicht so viele Leute. Ich finde es mega spannend, immer wieder darüber nachzudenken und reden, wie können wir uns verbessern oder wie können wir anderen Leuten helfen. Und so viele Leute findet man nicht, die gleich leidenschaftlich sind. Und freue mich mega aufs Gespräch. Ich bin Tennislehrer und B-Trainer Swiss Tennis, habe neben dem Studium angefangen zu unterrichten und gebe jetzt etwa seit 20 Jahren Unterricht. Ich habe eine Tennisschule gehabt, neu aufgebaut, etwa 10 Jahre lang geleitet und verkauft. Und bei Swiss Tennis gebe ich viele Ausbildungen. Und jetzt habe ich noch ein Buch über Methodik publiziert, weil wir haben einfach, es gibt mega viele Missverständnisse oder mega viele Ideen. Ah, man muss so trainieren oder man muss so trainieren. Und ich habe das Gefühl, ich habe ähnliche Themen immer wieder so ein bisschen angetroffen und nie richtig können klären. Und darum jetzt versuche ich das mal so ein bisschen zu beschreiben. Und ich bin auch am meisten daheim so ein bisschen im Breitensport. Von dem her, ich habe nie auf Elite-Niveau gespielt oder übertrainiert, aber sehr viel Breitensportler und habe mich einfach allgemein mit Lernprozessen auseinandergesetzt. Also, wie kann man gute Lerngelegenheiten schaffen? Wie kann man am Tennisplatz lernen? Wie funktioniert das?
Gut, das ist ja für die, wo jetzt zuhören, dann hervorragend, passt ja perfekt. Ich sage ja auch, das ist auch immer die Frage, ja, Timo, arbeitest du nur mit Leistungssportlern oder du machst nur das? Ich sage, für mich sind eigentlich ganz andere Kriterien wichtig. So ein Hauptkriterium, hat der Spieler überhaupt Lust? Macht er das, was er macht, überhaupt gern? Weil da gibt es viele, die spielen überhaupt nicht gern Tennis, aber sie sagen, sie spielen gern Tennis. Also du musst mal Bock haben. Zweiter wichtiger Punkt ist, du musst was lernen wollen, du musst dich verbessern wollen. Und ob du dann 16 bist und R2 stehst oder 46 bist und R6 bist, dann ist mir der 46-jährige R6er, der Bock hat, der Spaß hat, der sich weiterentwickeln will, der vielleicht auch noch im Rahmen seiner Möglichkeiten Ziele hat, der sagt, ja, ich möchte mal R4 werden, das wäre ein Traum für mich, macht viel mehr Spaß zu arbeiten wie ein 16-jähriger Bub, der eigentlich gar keinen Bock hat und vielleicht mehr von Leuten von außen getrieben wird. Und ja, deshalb ist ja auch immer so die Frage, da gehen ja die Meinungen auch weit auseinander. Wo fängt Breitensport an? Wo hört Breitensport auf? Wo fängt Leistungssport an? Wo hört es auf? Und wo beginnt vielleicht dann der Spitzensport? Aber ich denke, 95% der Spieler, die hier zuhören, sind wir im Breitensportniveau, meiner Meinung nach. Auch Eltern, Trainer, die hier zuhören, sind wir im Breitensportniveau. Und deshalb passt das perfekt. Du hast es gesagt, du hast auch ein Buch geschrieben. Das ist richtig, oder?
Genau, ja, genau. Das heißt, die drei Wege zum Erfolg. Und es geht, ich habe Studien angeschaut, wo es eben darum geht, wie funktioniert Lernen auf dem Tennisplatz. Und also, das ist ja etwas, wo auf jedem Niveau wahrscheinlich ähnliche Voraussetzungen braucht. Also, zum das Klima schaffen und die Aufmerksamkeit am richtigen Ort hat, dass wertvolle Prozesse können ausgelöst werden. Das ist jetzt, ob Einsteiger oder nationale Spitze, hat es dort sehr viele Parallelen. Und die Studien kommen auch aus allen Bereichen, dann, wo ich angeschaut habe. Dort.
Okay, ja,
Genau, und wir haben ja gesagt, also, ja.
gehen wir vielleicht nachher, kommen wir dann auch nochmal so in Querverbindung mit rüber, wo man auch immer wieder Beispiele oder wo du dann auch immer wieder Beispiele aus deinem Buch, glaube ich, bringen wirst. Wen es interessiert, das Buch werden wir auch entsprechend verlinken. Der Raphael wird dann nachher auch nochmal sagen, wo er das finden könnt. Aber ich sage, dann würde ich sagen, schwenken wir mal rüber. Jetzt habt ihr mal einen ersten Einblick. was der Raphael so macht, was er so getrieben hat, was ihn so auszeichnet, was so seine Leidenschaft im Tennis ist. Und wie wir ja am Anfang gesagt haben, so Thema Wahrnehmung, Aufmerksamkeit für Hobbyspieler. Vielleicht einmal von dir direkt so. Was ist so deine Meinung? Welche Rolle spielten die Wahrnehmung und die Aufmerksamkeit im Tennis aus deiner Sicht? Was hast du da für Erfahrungswerte in ja auch 20 Jahren, wie du gesagt hast, schon für dich mitnehmen können?
Ja, genau. Also die Wahrnehmung, also meine Erfahrung ist einfach, dass die Wahrnehmung oft ein bisschen vernachlässigt wird.
Warum?
Man kann ja, also sehr beliebt sind ja Diskussionen über Bewegungsabläufe. Sehr beliebt sind YouTube-Videos über technische Details und dann, was, also ganz oft wird die Aufmerksamkeit der Schüler auf etwas innerhalb vom Körper gelenkt, oder auch, wenn die Leute selber spielen, konzentriert sich oft, wo tue ich jetzt meinen Fuß hinstellen, wo tue ich jetzt ausholen, wo geht mein Arm nachher hin und mein Ellbogen nachher hin. Und das ist ja etwas, wo, also, da geht es irgendwie um Kontrolle vom Körper und die Aufmerksamkeit von vielen ist dann, ist auf dieser Kontrolle vom Körper. Und durch das wird aber die Wahrnehmung von der Flugbahn zum Beispiel oder von meiner Spielsituation, wo ist mein Gegner oder auch nachher die Wahrnehmung vom Resultat von meiner Hand, jetzt habe ich einen Schlag gemacht, wo geht genau mein Ball durch, wo landet er, was hat er für eine Wirkung und all das ist mega wichtig für zum guten Tennis spielen und dort wird nicht so genau angeschaut, wie bei der Kontrolle von der Bewegung, also und das ist eigentlich das, wo mich so wo ich eigentlich täglich ein bisschen kämpfen bin ich mit vielen, dass ich das Gefühl habe, dort müssen wir viel mehr die Aufmerksamkeit dort drauf lenken. Und viele sehen halt den Wert dort nicht so. Ja, und vielleicht etwas, was ich noch dazu sagen ist, wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir an, ich mache einen Schlag, einen Vorhand, und ich schlage meinen Ball vielleicht 30 cm höher oder tiefer. Und ich mache aber in einer ähnlichen Situation einen ähnlichen Schlag, spiele einen ähnlichen Ball. Dann kann es sein, dass halt die 30 cm schon einen Unterschied machen, wie ich halt leicht den Winkel im Handgelenk oder was auch immer muss haben, damit der Ball an einen ähnlichen Ort fliegt. Und für das muss ich sehr präzise die abkommende Flugbahn wahrnehmen und dann meine Bewegung auf die abstimmen und auch die ganze Zeit die taktische Entscheidung auch daran anpassen. Wenn es 30 cm tiefer ist, muss die Flugbahn vielleicht ganz leicht mehr angehoben werden. Und das sind ganz feine taktische Entscheidungen, die ganze Zeit über den Loop eigentlich Wahrnehmung, Entscheidung und dann mit Bewegung anpassen passieren. Und das kann man wie nicht loslösen. Also man kann nicht einfach Bewegung trainieren, sondern man muss immer über die Wahrnehmung eigentlich Bewegung anpassen.
Ja, wenn wir das jetzt mal probieren, ein bisschen runterzubrechen, nochmal auf ja, so eine Kernaussage rausgehen, das versuche ich den Spielern ja auch immer wieder zu erklären. Wenn ihr eine Situation falsch wahrnehmt, wenn ihr eine Flugbahn vom Ball falsch wahrnehmt, dann habt ihr am Ende ein gewaltiges Problem, weil ihr eine Entscheidung trefft, eine Schlaghandlung ausführt, die vielleicht gar nicht zu der Spielsituation passt. Und dann kommt ein Punkt noch dazu, was ich halt auch immer wieder bei Trainern sehe. Und da, ja, bin ich knallhart. Das erschreckt mich teilweise auch, dass wir da selbst erfahrene Trainer haben, hoch ausgebildete Trainer haben, die dann immer direkt auf den technischen Part gehen und sagen, ja, du musst jetzt aber das und das. Aber ich frage mich dann auch, okay, ist das jetzt, was wir da haben, ein technisches Problem oder ist es ein Wahrnehmungsproblem? Weil wenn der Spieler die Spielsituation anders da wahrgenommen hätte, dann hätte er ja wahrscheinlich eine ganz andere Entscheidung getroffen, hätte sich anders da zum Ball positioniert und dann wären wir gar nicht erst beim Thema technisches Problem.
Ja, genau. Also ist ja lustig, wenn, also was man mindestens, was der Trainer jetzt mindestens machen muss, ist nachfragen, hey, was hast du wollen? Oder was hast du wollen machen? Was hast du für eine Idee gehabt? Oder weil
Ja,
wenn er das
geht ja
nicht
auch
abfragt,
darum.
hat er vielleicht hat er ganz andere Idee als der Schüler und nachher bearbeitet sich eine Bewegung und er hat ein anderes Resultat im Kopf als der Schüler.
Ja,
Und
aber
der
das
macht
kommt
überhaupt
ja
keinen Sinn.
in jedem Club, in vielen, vielen Tennisschulen tagtäglich hunderte von Male vor. Und ich denke, man muss sich viel mehr, und deshalb ist es so interessant, sich mit dir da mal auszutauschen. Für mich ist der Bereich Wahrnehmung einer der wichtigsten Fähigkeiten, wo du schon mit Spieler in jeder Trainingseinheit am Anfang auch schon einbauen musst. Die musst permanent immer wieder trainieren. Weil am Ende, nochmal, wir haben kein technisches Problem. Wir bauen die ganze Scheiße, die sich da zusammenproduziert, die machen wir, weil wir die Situation falsch wahrnehmen. Es macht doch einen Unterschied, ganz simpel gesagt, ob ein Ball einen Meter im T-Feld aufspringt oder einen Meter vor der Grundlinie aufspringt. Wenn ich aber wahrnehme, der Ball springt, also wenn ich das jetzt so in Flugbahn einschätze und sage, ja, der Ball springt einen Meter im T-Feld auf und rennt dem Ball entgegen, aber habe einen völligen Blackout und der Ball landet einen Meter vor der Grundlinie, ja, dann bist du Game Over. Und da muss man doch mal eigentlich die Seite mal umkehren und muss sagen, pass auf, wir müssen auch im Technischen arbeiten, alles klar, aber technisch angepasst an die Spielsituation aufgrund von dem, was der Spieler wahrnimmt. Und du hast gerade einen interessanten Punkt gesagt, das ist dann auch nochmal ganz, ganz entscheidend. Und da muss man als Trainer doch auch meiner Meinung nach aufpassen. Ist doch entscheidend, was der Spieler wahrnimmt. So, und ich muss doch immer auch aus Sicht vom Spieler mitdenken. Der Spieler muss Entscheidungen treffen. Und wenn der Spieler wahrnimmt, ich komme um den Ball nicht mehr rum, um Vorhand Inside Out oder Inside In zu spielen, und der entscheidet das, dann ist doch das per se mal richtig. Dann kann ich mit ihm Wahrnehmungsübungen machen, damit er vielleicht früher wahrnimmt und dann noch umlaufen kann. Wenn er aber sagt, Timo, ich kam da nicht rum und habe deshalb Rückhand gespielt, dann hat er per se für mich eine richtige Entscheidung getroffen. Weil am Ende muss man immer auch aufpassen, was nimmt der Spieler wahr? Und was nehme ich wahr?
Ja,
Ja.
genau. Und ich würde, weil du hast jetzt so gesagt, ja, vieles ist Wahrnehmung und nicht immer Technik. Je mehr ich mich damit auseinandersetze, desto weniger würde ich das trennen. Also würde ich sagen, ah, jetzt müssen wir an der Wahrnehmung arbeiten und nicht an der Technik. Weil, wenn man das Spiel ganzheitlich anschaut, wenn man sagt, also du bist am Handeln auf dem Tennisplatz und nicht einfach eine Bewegung am Ausführen und dann kann man es gar nicht trennen. Also man kann gar nicht sagen, jetzt tun wir nur an der Wahrnehmung arbeiten und nicht an der Technik, weil in dem Moment, wo ich wahrnehme, jetzt bei dem Beispiel, dass der Ball ein bisschen kürzer ist, löse ich ja direkt auch eine Bewegung aus und fange an, mich anders bewegen und ich führe ja
Ja.
meinen Schläger so zum Ball, wie ich die Flugbahn wahrnehme und so weiter. Das heißt, das ist ja untrennbar verwoben, die Wahrnehmung mit der Technik. Also ich versuche mir gar nicht mehr so fest zu sagen, ah, wir müssen nicht auf die Technik schauen, sondern auf die Wahrnehmung, sondern wir schauen auf die Wahrnehmung, weil das zu einer besseren Technik führt, oder? Das ist nicht, also es ist wie nicht das Entweder-Oder, sondern es muss ins Spiel, ins Tennisspiel integriert sein, beides, oder?
Ja, gut, du gibst dann halt natürlich in der Phase der Wahrnehmung vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit versus der Technik. Dann gibst du der Technik wieder mehr
Aber wenn du
Aufmerksamkeit versus der Wahrnehmung, ja?
Klar, also du kannst die Aufmerksamkeit bewusst mehr auf, sagen wir mal, die Wahrnehmung von der Flugbahn lenken. Du kannst die Aufmerksamkeit bewusst mehr auf die Kontrolle vom Körper lenken. Aber nehmen wir an, du würdest mit einem Schüler oder einer Schülerin mal einen Monat lang einfach 1 Stunde pro Woche spielen und dann würdest du nur an der Wahrnehmung arbeiten. Du würdest nur immer Flugbahnen wahrnehmen und so weiter und Resultat von was sie geschlagen haben, wahrnehmen. Bewegungsmuster würde sich verändern.
Ja, definitiv, ja.
Oder, also die Schülerin oder der Schüler hätte nach dem Monat andere Bewegungsmuster. Das heisst, blöd gesagt, du hast aus Versehen trotzdem an der Technik gearbeitet, obwohl du eigentlich den Fokus nur auf die Wahrnehmung gelenkt hast, oder?
Ja. Wir haben gerade auch immer wieder den Begriff Aufmerksamkeit schon gehört. Wenn man jetzt also Zielgruppe, sage ich mal, Damen, Herren, 30 plus, 45 plus nehme, haben wir auch immer, das ist mir einfach auch mal markant hängen geblieben, dort die Spezialanforderung, dass, sage ich mal, 99% in dieser Zielgruppe ja noch berufstätig sind. Und was mir einfach auch auffalle ist, die würden zwar gerne, Aber aufgrund der beruflichen Situation, Beispiel jetzt 10 Stunden im Büro gewesen, von Meeting zu Meeting, dort wichtige Entscheidungen treffen, dann sind wir uns, glaube ich, alle einig, da bist du am Abend auch mal ein bisschen durchgebrannt. So, wenn du dann auf den Platz gehst und dann noch Entscheidungen treffen willst, in einem Spiel, wo verhältnismäßig auch bei Herren 40 noch relativ schnell für das Niveau gehen kann, ist einfach auch ein Stück weit ein normaler Prozess, dass ein Spieler ein bisschen die Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit verlieren tut und vielleicht nicht das abrufen kann, was er sich letzten Endes vorstellt. Das ist ein ganz normaler Prozess. Ja, aber würdest du Aufmerksamkeit und Wahrnehmung, würdest du das prinzipiell trennen oder ist das für dich eins, ein gleicher Bereich oder wie siehst du das auch vielleicht im Zusammenhang mit unserem Nervensystem? Wie würdest du das zuordnen?
Ja, also ich würde wie zwei Sachen unterscheiden. Und zwar das eine ist ja, wie lange kann ich den Fokus auf etwas behalten? Wenn ich mich jetzt entscheide für ein Objekt, wo ich sage, gut, ich konzentriere mich jetzt auf den Atem beim Schlaf, sage ich mal, oder ich tue ausatmen, schlafe. Und dann, wie lange kann ich dort drauf bleiben mit meinem Fokus, oder? Und
Ja.
dann, wenn ich jetzt völlig durch bin, nach 10 Stunden Büro, dann rutscht mir der Fokus wahrscheinlich nach 3 Schlägen ab und ich bin irgendwo anders. Und wenn ich sehr ausgeruht bin und so, kann ich den länger aufrechterhalten, oder? Und das ist ja etwas, wo man ein bisschen trainieren kann, oder, ja, Meditation oder auch auf dem Tennisplatz. Und dann das andere ist die Aufmerksamkeit im Sinne von einfach für welchen Fokus entscheide ich mich, oder? Also, auf was konzentriere ich mich jetzt? Und dort ist ja Tennis etwas mega Cooles, wenn du jetzt völlig durch bist vom Schaffen, weil dann kannst du ja wie, das hat zum Teil eine andere Qualität. Also wenn du nachher ein Spiel um Punkt spielst oder wenn du einfach entspannt ein paar Bälle schlägst, vielleicht ohne irgendwie etwas Konkretes oder jetzt, wo du unbedingt willst, kann das ja ein mega guter Ausgleich sein. Also es muss nicht so sein, dass ob irgendwie nochmal muss ich jetzt leisten oder so, wenn jetzt das gerade nicht drin liegt. Und gleichzeitig, was mir vorhin Sinn kam, was du das gesagt hast, ist ja, ich verwende Spiel als Methode viel im Unterricht. Weil
Was heißt das?
wenn man,
Was heißt, du verwendest das
das
Spiel als
heißt,
Methode im Unterricht?
das heißt, man spielt eigentlich ein Match um Punkte, aber vielleicht nicht gerade 1:1, wie man das würde in einem Turnier machen, sondern vielleicht hat es irgendeine Spezialregeln oder vielleicht hat es irgendeine Modifikation, die dann das Verhalten ein bisschen verändert. Aber eigentlich der Spieler muss es gar nicht unbedingt interessieren, was das jetzt macht, sondern der Spieler kann einfach Spaß am Spiel haben, versuchen, das Spiel zu gewinnen. Und es ist ja dann meine Aufgabe, das Spiel so machen, dass es lösungsorientiertes Verhalten fördert. Und das Coole am Spiel ist halt einfach, es tut automatisch die Aufmerksamkeit auf etwas Sinnvolles lenken, oder? Es tut auch viel mehr, also bei Übungen ist es ja so, jetzt konzentriere ich mich drauf, ja, ich muss noch ein bisschen mehr aktiv im Handgelenk oder so. Und beim Spiel ist es ja so, bin ich viel mehr dann auch, was habe ich für eine Situation, wo will ich hinspielen? Und das, was wir vorher gesagt haben, also die Wahrnehmung von der Spielsituation und wo ich will hinspielen und auch die Wahrnehmung von der Flugbahn ist automatisch mehr im Zentrum, oder dann? Und
Ja.
das ist mein Sinn, das ist eigentlich noch cool, wenn du jetzt irgendwie viel geschafft hast und durch bist und dann hast du ein, zwei sinnvolle Spiele für eine Spielsituation, wo du willst ein bisschen kompetenter werden, dann kann das ja noch gut passen.
Okay. Was siehst du für Vorteile, wenn ein Hobbyspieler jetzt sagt, okay, möchte mal ausprobieren, möchte mal speziell im Bereich Wahrnehmung, Aufmerksamkeit ein bisschen mehr den Fokus drauflegen? Was für Vorteile habe ich jetzt als Hobbyspieler? Ich spiele zweimal die Woche Tennis, ich bin 42, bin R5 und sage, ja, so R4 wäre mal ein Traum für mich. Was für einen Vorteil hat es jetzt für mich, wenn ich eine gute, sehr gut ausgeprägte Fähigkeit von der Wahrnehmung und Aufmerksamkeit habe? Warum soll ich mich dem widmen?
Also ich glaube, man muss nicht einmal, ich glaube, ich würde nicht einmal empfehlen, hey, man muss irgendwie wahnsinnig jetzt die Wahrnehmung isoliert trainieren und dort so investieren, sondern also natürlich hilft es. Also wenn ich jetzt irgendwie völlig fragmentiert die Aufmerksamkeit habe und nicht kann 5 Sekunden irgendwo dabei bleiben, weil ich immer noch am Handy bin und gleichzeitig den Podcast hören und nochmal etwas anderes machen, dann bin ich mit der Zeit nicht mehr fähig, irgendwo ein 1-2-stündiger Match spielen und im Moment bleiben und mir Mühe geben. Oder? Also das ist sicher etwas Zentrales, wo sehr hilfreich ist. Aber um was es mir vor allem geht, ist, sich, wenn man eh schon auf dem Tennisplatz ist und sich sowieso schon Zeit nimmt, um etwas zu machen, dass man dann halt auch die Aufmerksamkeit auf das richtet, was am meisten bringt, für eine gute Performance oder für möglichst großen Lerneffekt sozusagen, oder? Also mir geht es mehr darum, wenn du eh schon, jetzt hast du Zeit genommen, jetzt spielst du, auf was konzentrierst du dich jetzt am gescheitsten, oder? Und dort ist es einfach so, dass wenn ich mich viel man nennt ja das externalen Fokus, also viel auf etwas konzentrieren, was außerhalb von meinem Körper ist. Und eben das, was in der Studie die ganze Zeit als am wirkungsvollsten gezeigt wird, sind Flugbahnen. Und das sind einerseits die ankommenden Flugbahnen, also was spielst du mir für Bälle? Wo springen die auf, wie springen die auf, wie hoch gehen sie übers Netz und so. Aber genau gleich wirksam sind meine Flugbahnen. Also was spiele ich für Flugbahnen? Okay, ich spiele ein bisschen höher, ein bisschen flacher, ich spiele ein bisschen weiter hinten. Und dort, das hat einfach. Das ist der wirkungsvollste Fokus. Das heißt, wenn ich jetzt auf dem Tennisplatz bin, lohnt es sich einfach, eine grosse Zeit diesen Fokus zu haben. Also das würde ich halt sagen. Und das heißt nicht, dass ich nicht auch mal auf einen internalen Fokus gehen kann, mal mich konzentrieren, wo ist jetzt mein Fuß. Aber wenn ich das zu oft mache, geht mein Spiel eher ein bisschen kaputt, als dass es besser wird, oder?
Ich denke, es ist ja auch für den Spieler, es ist viel, viel schwieriger, den Fokus auf Dinge, die innerhalb von deinem Körper passieren, zu lenken, als zu sagen, beobachte mal die Flugbahn und ich tue das Feld auf der anderen Seite in drei Zonen unterteilen und nimm mal wahr, ob dein Ball in Zone 1, in Zone 2 oder Zone 3 landet. Ich denke, das ist viel einfacher für einen Hobbyspieler, für einen Breitensportler und altersunabhängig viel einfacher anzugeben, als zu sagen, achte mal drauf, dass nach dem Schlag dein Ellenbogen nach vorne zeigt. Das merken die nicht, obwohl der Ellenbogen direkt, ja, 5 Zentimeter unter ihren Augen gerade ist. Und wenn man dann noch rangeht, ja, achte mal drauf, dass deine Fußstellung vielleicht ein paar Grad mehr hier, das sage ich, das ist ja, das in meinen Augen ist das völlige Überflutung. Das kriegen die nicht auf die Kette, müssen sie aber auch gar nicht, um die direkt mal in Schutz zu nehmen, weil ich glaube, dass du selbst mit einer nicht optimalen Fußstellung oder nicht ganz optimalem Ausschwingen, ja, trotzdem vielleicht die Zone 3 anspielen könntest, mit der Flugbahn 2 Meter über Netzkante gespielt. Das ist trotzdem möglich.
Das ist zum Beispiel jetzt eine mega gute Übung, wo du jetzt gerade beschrieben hast, oder?
Das ist eine meiner
Und
Lieblingsübungen, die lasse ich selbst Wettkampfspieler teilweise. Ich habe das mit einer Spielerin auch schon gemacht. Wir haben 2 Stunden nur diese Übung gespielt. Sie musste ihre Flugbahn, wo ihr Ball landet, Zone 1, 2, 3 und meine. Und wir hatten dann noch eine Netzerhöhung am Rand, wo permanent gewährleistet war, dass wir 3 Meter vom Boden weg gemessen. Ja? Also immer 3 Meter über dem Boden. Wer durchgespielt hatte, 10 Franken ins Kästchen, am Ende vom Monat sind wir essen gegangen. Problem war, wir sind nie essen gegangen, wenn wir haben drüber gespielt. Nein, aber das ist für die Wahrnehmung, das ist eine meiner absoluten Lieblingsübungen.
Ich würde es im Fall auch, ich habe das ganz vorher schon mal angesprochen, ich würde es auch da nicht trennen von der Technik. Also ich würde nicht sagen, hey, wenn deine Fußstellung nicht optimal ist, wenigstens ist deine Wahrnehmung gut, sondern das hat ja auch einen Einfluss. Also zum Beispiel, wenn du jetzt Wahrnehmung hast, wie hoch fliegt mein Ball und landet er nachher in Zone 1, 2 oder 3, dann lernst du, ich weiß auch nicht, ich will nicht zu hoch gestochen anfangen reden. Aber das ist, lernst du, ich würde trotzdem den funktionalen Zusammenhang nennen. Oder du lernst ja dann, du nimmst ja unbewusst schon wahr, wie du dich bewegt hast. Und du lernst das verbinden mit, was ist jetzt passiert. Also nur weil du nicht ganz bewusst den Fokus auf den auf der Fußstellung hast, heisst das nicht, dass dort nichts passiert, oder? Weil du hast ja die ganze Zeit Feedback, du hast die ganze Zeit, ah, jetzt habe ich so eine höhere Flugbahn gespielt und der Ball ist so lang gewesen, oder? Und das produzierst du die ganze Zeit und unbewusst nimmst du schon wahr,
Genau.
einfach unbewusst,
Ja, das ist der
wie du das
entscheidende
gemacht
Punkt.
hast und das,
Das, was du jetzt
was?
sagst, ist der entscheidende Punkt, dieses bewusste und unbewusste Wahrnehmen. Bewusst nehme ich da oben wahr, wie meine Flugbahn geht, und unbewusst merke ich, was darunter passiert.
Genau, und dort entwickelt sich etwas. Also
Ja.
die Bewegungsmuster verändern sich aufgrund vom, ob etwas erfolgreich rausgekommen ist oder nicht, oder?
Ja.
Und eben besser, als wenn du bewusst wirst auf die Füße schauen. Oder es gibt, also, es gibt ein
Man
mega
kann das dann
spannendes
ja auch mal
Beispiel.
sehen, wenn man den Spieler filmt und schaut dann mal bewusst auf die Beinarbeit unten, dann merkst du schon, wie auch immer wieder Anpassungen unten passieren. Der Spieler steht nie zweimal gleich. Also tut er unbewusst, tut er ja immer auch ein Stückchen ein bisschen. Versuche ausjustieren, weil er vielleicht ja auch rausfinden will, hey, wenn ich da unten in der Schrittstellung nochmal ein bisschen was verändere, könnte das Einfluss auf meine Flugbahn vielleicht wieder haben?
Und also, wenn ich darf, das geht vielleicht ein paar Minuten, um das Beispiel erklären, aber es gibt ein, ich finde, es gibt ein mega anschauliches Beispiel von der non-linearen Pädagogik, wie das eigentlich sehr komplexe Bewegungsabläufe unbewusst eben gut gesteuert werden und neue Muster gefunden werden. Das ist, wenn du jetzt auf einem Laufband laufst, und jetzt ist
Ja.
das auf 3, 4 Stundenkilometer eingestellt. Und du laufst dort, oder? Nachher, wenn irgendjemand das Laufband nachher 1 Stundenkilometer schneller einstellt, dann tust du ja dieses Bewegungsmuster, das bleibt ja zwar das gleiche, aber du fängst den Rhythmus an anpassen, oder?
Ja.
Automatisch. Aber was du, wie du das anpasst, ist nicht, indem du bewusst deine Bewegungen veränderst, sondern du denkst einfach, ich laufe jetzt einfach schneller, oder?
Ja.
Also, du denkst nicht, ah, okay, jetzt muss ich irgendwie den Fuß ein bisschen anders oder sonst etwas. Und jetzt, wenn du immer schneller wirst, irgendwo bei 10 Stundenkilometer plus minus, ist das normale Gehen kein funktionales Muster mehr. Also, irgendwo wirst du Mühe bekommen, einfach mit dem Muster das anzupassen. Und jetzt fängst du irgendwann an rennen. Also, irgendwo zwischen, ich weiß auch nicht, 8 und 13 Stundenkilometer fangen die Leute an rennen, dann. Und auch dort wirst du nie in den Sinn kommen, irgendwann an einen Winkel vom Knie denken oder an irgendwie, wie bewegst du jetzt genau oder deinen Fuß, sondern du nimmst einfach wahr, ah, ich muss schneller vorwärts kommen und dann macht es unten. Also, das, die Steuerung von diesen Bewegungen ist unbewusst und das ist super präzise und viel präziser, als wenn ich jetzt würde sagen, ah, jetzt muss ich irgendeinen Winkel ändern oder so. Und wenn wir jetzt annehmen, ist noch nie gerannt, ist im Leben noch nie gerannt, dann würde vielleicht nicht sofort ein gutes Muster rauskommen. Und jetzt ist dann das Beispiel auch gleich fertig.
Nein, das ist gut. Das muss ja, es ist ja auch das Ziel, dass die
wie?
Leute das dann ein bisschen verstehen und ich sage, ja, das muss auch ein bisschen
Ja.
präzise ausgeführt werden. Das ist gut, das passt, das ist tipptopp.
Und wenn jetzt einer noch nie gerannt ist, er kennt das Muster nicht, oder? Der läuft und jetzt wird das Laufband schneller als 10 Stundenkilometer. Und jetzt hat er Mühe, ein neues Muster zu finden. Wie könnten wir ihm jetzt helfen? Dann wäre doch das Beste, was man könnte machen, wäre irgendwie, dass er sich am Geländer hebt und irgendwie sicher ist, dass er nicht umgeht und dann mit den Füßen etwas ausprobiert und so weiter, oder? Und dann irgendwie würde er etwas finden. Aber immer mit dem Fokus auf eine Art, wie das Resultat, dass er einfach vorwärts kommt, ist ja sein Ziel, oder?
Ja.
Und wir würden ihm wahrscheinlich weniger helfen, indem wir ihm würden sagen, bewege jetzt dein Knie in dem Moment dahin, während du mit dem linken Arm im gleichen Rhythmus das machst. Und also ein Fokus auf den Körper würde wahrscheinlich stören beim Finden von einer Lösung.
Ja.
Und sein Fokus eigentlich auf dem Resultat, hey, ich will einfach schnell vorwärts kommen. Und Gelegenheiten zum Ausprobieren, eben, wo er vielleicht nicht sich kann heben oder so. Das wäre doch das, was am schnellsten würde auch zu einer guten Technik führen nachher. Also nicht der Fokus auf den Körper, sondern der Fokus auf das Resultat.
Ja, was ich auch immer wieder höre, ist, dass ganz bekannte, ganz deutliche Aussage kommt meistens so ab im Alter 30 plus. Ja, aber Timo, das kann ich ja gar nicht mehr trainieren. So, was wird jetzt da einer 40-jährigen Frau, 43-jährigen Frau, die zweimal die Woche Tennis spielt, wird sagen, du, da ist Hopfen und Malz verloren, da musst du nimmer anfangen, an deiner Wahrnehmung, an deiner Aufmerksamkeit zu trainieren. Oder sagst, nee, es ist ein wichtiges Element, das ist auch in deinem Alter noch trainierbar, weil das höre ich immer wieder. Ja, Timo, das macht bei mir keinen Sinn, ich bin da zu alt.
Ja, ist ein gutes Beispiel. Ich bin ein 40-jähriger Mann und bei mir ist auch Hopfen und Malz verloren.
Ja, du, dann kannst du mich als Beispiel nehmen mit 42. Würdest du jetzt mir raten? Würdest du jetzt der Kollegin 43 raten, arbeitet noch in dem Bereich oder sagst, vergiss, macht keinen Sinn mehr?
Ja, also das eine ist ja, es wird immer deutlicher. Also, ich weiß nicht, wie lange, das ist jetzt, glaube ich, doch auch schon ein Jahrzehnt oder zwei her, dass man herausgefunden hat, dass Hirn lebenlang plastisch bleibt. Also, alles, wo du viel machst, da werden neuronale Netzwerke aktiviert und gestärkt und sind nachher einfacher wieder abrufbar. Und alles, wo du wenig machst oder nicht machst, geht verloren. Und das ist in der Pubertät noch plastischer, also es geht schneller und es gibt so etwas, ich glaube, Myelin heißt der Stoff, wo das wie so, wo die Kanäle wie noch einfasst, damit die nachher, die sind
Ja.
nachher stärker und bleiben stabiler. Aber, und das ist schon dort noch, geht schneller eine Art, aber es ist das Leben lang möglich, oder? Es ist jetzt einfach, es kann sein, dass ein Prozess ein bisschen länger geht, wenn man älter ist, als wenn man jünger ist, aber es ist sehr viel Veränderung möglich und ich glaube, also zum Teil ist innerhalb von 5 Minuten eine Veränderung möglich, also wenn jetzt jemand irgendwo eine Blockade hat und irgendwie nicht Comeback kann spielen, weil er immer das Gefühl hat, ja, ich weiß auch nicht, ich hole zu hoch aus oder so und nachher kann man ja mit dem richtigen Lenken von der Aufmerksamkeit auf etwas Sinnvolles, kann es ja auch sein, dass das von jetzt auf den nächsten Moment plötzlich mit einem neuen Fokus etwas funktioniert. Und dann, wenn man das ein paar Mal wiederholt, kann man dann wie die Bahnen eine Art stärken, wo der Fokus hast. Und irgendwann wirst du relativ automatisch bei dem Fokus sein. Und ich glaube, also, nein, da kann man mit höherem Alter noch sehr viel machen.
Ja, jetzt hast du mich überzeugt, bin bereit. Wir können im Bereich Aufmerksamkeit, Wahrnehmung gerne noch ein bisschen arbeiten. Aber ja, du weißt, ich bin geschäftlich viel eingebunden, ich reise viel. Wie viel Zeit pro Woche muss ich in etwa aufbringen, bis sich was verändert, weil ich bin auch sehr ungeduldig. Und ja, aber was für Erfahrungen hast, was verändert sich? Was kann ich da für mich mitnehmen? Das muss man noch greifbarer machen. Dass ich jetzt da wirklich einschlag, dass man da sagen, komm, wir verwenden ein bisschen Zeit auf. Also wie viel Zeit? Weil ich habe keine Zeit. Und was ist so deine Erfahrung, wenn er einen Zeitraum X damit arbeitet, tut der Spieler? Was verändert sich dann konkret? Auf was kann ich mich da freuen?
Also, hast du keine Zeit zum Tennis spielen oder hast
Doch, aber so
keine.
viel, wie viel, ja, weißt du, ich spiele zweimal in der Woche, 2 Stunden. Und jetzt da nochmal 2, 3 Stunden mehr investiere, das kann ich vergessen, das funktioniert gar nicht. Aber wa kann ich schon mit 20 Minuten was machen in der Woche? Gott, das Schäbes.
Ja, ich würde vor allem, du musst gar nicht mehr Zeit aufwenden als vorher. Du musst einfach richtig trainieren. Oder einfach, du musst halt einfach sozusagen, nehmen wir an, du hast bis jetzt dich fest auf die Endposition von dem Ellbogen konzentriert. Fang einfach mal an, mehr dich auf die Flugbahn konzentrieren und schau mal, was passiert. Und meine Hoffnung, oder ich würde auch viel darauf setzen, dass dann deine Bewegungen eigentlich präziser werden. Weil, wenn du den Fokus abziehst von deinem Körper und unbewusst ein bisschen Vertrauen gibst, dass dein Körper schon kann Tennis spielen kann. Und es braucht eigentlich nicht einen zusätzlichen Aufwand. Und in dem Moment, wo du anfängst, die Aufmerksamkeit mehr auf die Flugbahn lenken und auf Wahrnehmung und taktische Entscheidungen, setzt sich ja schon ein Prozess in Gang. Und das kann, wenn du zweimal pro Woche spielst, nach 1, 2 Wochen schon Wirkung zeigen, oder?
Jetzt haben wir ja gerade einen heiklen Teil angeschnitten, weil wo du gesagt hast, ich muss ja nicht mehr trainieren, aber es kommt drauf an, was ich trainiere. Und da bin ich ja teilweise, Der ein oder andere, wo mir schon länger folgt, weiß, dass ich da relativ gemein bin. Ich sage aber keine Namen, werde ich auch nie nennen, werden wir auch jetzt nicht nennen. Könnt ihr auch Kommentare schreiben, hau raus, wenn ihr da meint, nein, da kommt nichts. Da sind wir aber bei einem großen Problem, dass sehr viele Trainer halt Dinge im Training immer noch machen, die eigentlich keinen Sinn ergeben. Oder es gibt ja auch Spieler, die arbeiten nicht mit einem Trainer zusammen, gibt es auch ganz viele. Die spielen zweimal die Woche ihre 2 Stunden und meinen, sie haben was Sinnvolles gemacht. Dabei haben sie völligen Unfug betrieben. Und das, glaube ich, ein interessanter Punkt, wo du gerade am Anfang von deiner Antwort eigentlich rausgegeben hast. Da muss ein gewisser Sinn dahinter sein. Ich muss nicht mehr trainieren, sondern ich muss ein Stück weit anders trainieren. Ich muss den Dingen eine andere Aufmerksamkeit geben. Und das ist vielleicht wichtig für die, wo zuhören. Man meint immer, man muss mehr trainieren. Nee, wenn du als Hobbyspieler 4 Stunden in der Woche Tennis spielst, dann machst du eigentlich schon sehr, sehr viel für einen Hobbybereich. Aber die Frage ist, was machst du letzten Endes? Ja, und da geht dann halt Qualität und Quantität geht natürlich immer ein bisschen auseinander. Hört sich zwar fast gleich an, das Wort, aber die Leute checken es immer noch nicht, was die Quantität und was die Qualität ist. Und das, was du ja richtig gesagt hast, Raphael, ist ja, dass man sich auch überlegen muss, mit welcher Qualität arbeite ich jetzt, richte ich den Fokus auf die Flugbahn und ich trainiere trotzdem die anderen Dinge mit.
Also, ja, genau. Und was ich vielleicht noch muss ergänzen zu dem Ganzen vorher ist, ich glaube, und das ist vielleicht nicht ganz intuitiv, aber je besser, je höher das Niveau vom Spieler, desto eher lohnt sich auch ein internaler Fokus im Training. Und zwar, also, ist meine Meinung, das ist jetzt nicht irgendwo aus einer Studie oder so, aber ich glaube einfach, wenn jetzt, weil sehr gute Spieler spielen auch sehr viel Wettkämpfe. Jetzt, wenn du jedes Wochenende Match hast, die ganze Zeit, dann hast du ja schon sehr oft einen externen Fokus, oder? Hast du sehr oft, okay, was kann mein Gegner, wohin spiele ich? Und du tust ja während dem Match nicht irgendwie auf den Ellbogen schauen oder so. Das heißt, wenn du nachher im Training mal bewusst andere Bewegungsmuster ausprobierst, ist der Prozentsatz von dem Training, wo du mit einem internen Fokus trainierst, ist relativ klein, oder? Jetzt hast du irgendwie 5% internalen Fokus über alles gesehen. Und dann, oder? Das wäre ja dann kein Problem. Wenn du aber wenig Match spielst und dann spielst du einmal pro Woche und dann hast du dort einen internalen Fokus und am Schluss hast du 8% von der Zeit, wo du Tennis spielst, nee, förderst du eher einen internalen Fokus, dann kommt es schief raus, oder? Das
Ja.
heißt, wenn du jetzt, glaube darum für Leute, die weniger spielen oder auf nicht einem sehr hohen Niveau spielen, ist darum vor allem wichtig, mehr auf die Flugbahn und auf die Wahrnehmung zu gehen und auf einen externen Fokus, weil einfach, das sollte einfach mehr Platz einnehmen als der internale Fokus. Und bei guten Spielern läuft man nicht weniger Gefahr, wenn man auch mal einen internalen Fokus nimmt, oder?
Ja, gut, da geht ja dann der Appell an die Spieler wieder raus, dass ihr auch immer wieder versuchen müsst, wenn ihr am Platz seid und halt weniger Zeit habt, weniger Matches am Wochenende spielt, was auch völlig normal ist, was auch vollkommen okay ist, wenn Familienleben noch mit im Spiel ist, das ist ja alles okay. Aber dann müsst ihr doch versuchen, dass ihr im Match dann so realitätsnah wie möglich trainiert und nicht weggeht von der Realität. Und ihr könnt ja auch in einer selbst wenn er nur 2 Stunden in der Woche spielt, könnt er ohne Probleme matchnah trainieren. Das ist gar kein Problem. Das geht. Ja?
Ja, genau, es braucht halt dann vielleicht ein, zwei gute Ideen, um einen ganzheitlichen, also zu einem Spiel und Punkt, wo dann auch das vorkommt, wo man will trainieren, oder? Also, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt irgendwie mit meinem Backhand-Volley trainieren, oder? Und jetzt sagst du, du musst aber matchnah trainieren. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass man nicht einfach so schnell sagt, ah gut, dann machen wir das Spiel auf 15 Punkte und nachher noch das Spiel auf 15 Punkte und bei beiden kommt sehr viel mit Backhand-Volley vor und es sind genau die Spielsituationen, die ich will. Das ist ja schon auch, ich sage mal, es ist nicht irgendwie mega kompliziert, aber man braucht schon auch für einfach ein, zwei gute Ideen für die Spielsituation dann.
Ja, aber da kommt ja dann wieder, ja, da kommen ja dann wir wieder ins Spiel rein, wo ich sage, pass auf, wenn ich jetzt das mehr trainieren will, Ja, dann muss man natürlich mal mit dem Experten mal zusammenarbeiten. Wenn ich sage, du Wahrnehmung, und ich sage jetzt, Raphael, gib mir mal 10 Übungen, wie ich meine Wahrnehmung trainieren kann, dann ist das für dich natürlich auch kein Problem und die kann ich rausgeben. Und da denke ich dann schon, dass der Hobbyspieler bis zu einem gewissen Grad Dinge alleine machen kann, auch soll, das ist auch cool, auf jeden Fall, aber sich dann halt auch mal die Hilfe von externen Leuten dazu holen soll. Gleiche gilt aber auch für Trainer. Das ist ja der Punkt, warum ich gesagt habe, ich gehe weg vom klassischen Tennistraining, weil ich sage, du kannst doch nur bis zu einem gewissen Grad eigentlich alle Bereiche ausbilden. Es geht ja gar nicht, dass du alles in allem sehr gut sein kannst. Das funktioniert nicht. Es geht nicht. Und das Paradebeispiel ist doch der Athletiktrainer. So, wenn ich jetzt sage, pass auf, ich habe jetzt einen Spieler X oder eine Gruppe von 4 Frauen und die haben im athletischen Bereich Probleme. Warum soll ich das als Tennistrainer angehen, wo im athletischen Bereich viel weniger Ahnung hat, wie es vielleicht der Johannes hat? Dann nehme ich doch da den Johannes mal dazu. Wenn jetzt jemand im Bereich der Wahrnehmung Probleme hat, dann stoße ich irgendwann an meine Grenzen. Dann sage ich, pass auf, jetzt machen wir mal einen Tagesworkshop, da lade ich den Raphael ein und dann macht er mal einen Tag mit euch ein Riesenprogramm mit Wahrnehmung. Dann kriegt er einen Rucksack vollgeballert mit Wahrnehmungsübungen. Und da muss man, glaube ich, auch als Trainer ein bisschen offener werden und muss auch gar nicht meinen, es ist ja gar keine Schwäche, meiner Meinung nach, wenn du gar nicht alles kannst, du musst nicht alles können. Das ist sogar eher Stärke, wenn du gar nicht alles kannst und dann aber weißt, so, jetzt picke ich mir den dazu. Ah, okay, der arbeitet mal im Bereich der Wahrnehmung. Jetzt picke ich mir den dazu. Oh, der deckt das ab. Da darf es, glaube ich, in den nächsten Jahren von allen Seiten noch viel mehr Öffnung geben. Und dann glaube ich schon, am Ende ist immer die Frage, wer steht im Mittelpunkt? Es steht der Spieler im Mittelpunkt. Und wenn ich ein Interesse am Spieler habe, dann ist es doch eine Stärke, wenn ich sage, du Raphael, Samstag machen wir einen Workshop miteinander. Ich mache den und den Bereich, du machst den Bereich der Wahrnehmung. Am Ende profitieren die Spieler davon. Da muss doch ich keine Angst haben, dass die Leute bei mir wegrennen und neu nur noch bei dir arbeiten werden. Das passiert nicht. Die Leute werden erst sagen, hey Timo, mega geil, dass der Raphael da war. Du guckst schon mal in einem halben Jahr, kommt der bitte nochmal. Ja, dann haben wir doch super was abgerissen. Und das ist halt auch immer das, dass ich glaube, sowohl die Spielerseite als auch die Trainerseite nicht trauen, zu fein sind, zu schade sind, auch mal zu sagen, hey komm, Experte X, komm mal her, mach mal was zu dem Thema.
Ja, ich glaube, also, ich glaube, wenn jetzt, also, ich sehe mega viel Wert in unterschiedlichen Perspektiven und jeder sieht die gleiche Situation ein bisschen anders und hat andere Ideen und sich dort austauschen und auch jeder hat irgendwo ein Kernthema oder ein paar Sachen, wo er richtig daheim ist. Ich glaube aber, das, was du vorher gesagt hast, dass man spielnah sollte trainieren, das macht ja, dass man dann trotzdem immer alles trainiert. Also das ist ja das Coole daran, wenn du jetzt, also man nennt das Transferleistungen, oder? Also wenn ich jetzt machen wir Tennistraining, jetzt trainieren wir zwei, wenn wir das Training haben, machen wir ja das für irgendetwas anderes, wo wir sagen, dort wollen wir besser werden. Es kann ja sein, dass wir einfach zum Spaß spielen und dann ist es aber kein Training, dann ist es einfach ein bisschen Plausch. Wenn wir sagen, wir machen das Training, haben wir ja irgendetwas im Kopf, wo außerhalb vom Training ist, wo wir sagen, dort wollen wir besser werden, oder? Und jetzt, je näher die Situation ist, wo wir, also im Training, je näher wir können die Situation kreieren, je näher die an der Situation ist, wo wir eigentlich wollen, besser können, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Transfer funktioniert, oder? Desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das, wenn wir jetzt im Training etwas vorwärts machen, dass wir das dann in der Situation, wo wir es wollen können, auch können umsetzen, oder? Und je weiter wir uns entfernen von der Situation, für die wir trainieren, desto unwahrscheinlicher wird es, dass es überhaupt etwas bringt. Und darum, also ist es ja auch ein bisschen eine Entlastung, wenn man nicht von allem etwas weiß. Also wenn ich jetzt nicht irgendwie alles über irgendwie Hirnforschung weiß und nicht alle taktischen Kniffe weiß und oder sonst irgendwo, aber ich weiß einfach, ich muss spielnah trainieren. Und dann finde ich zusammen mit dem Schüler oder wir zusammen ohne Trainer findet eine Lösung, dann verhebt sie, oder? Also, und das ist ja auch ein bisschen eine Entlastung. Man muss auch gar nicht immer alle Lösungen kennen oder irgendwie mega Experte auf ihrem Gebiet sein. Man muss einfach schauen, dass man Spielen auch trainiert und wenn, also, und dort tut man automatisch die sinnvollen Sachen weiterentwickeln. Und wenn man dann nie eine Lösung findet, oder, für die Herausforderungen, dann klar, dann muss man vielleicht mal schauen, ob man irgendwo Impuls holen kann für
Ja.
bessere Lösungen. Aber
Ja, jetzt
ich
haben wir
weiß,
die
ich habe schon ein paar Mal
Situation.
gesagt, ja,
Ja,
sorry.
nein, sorry, sag du. Alles
Also,
gut.
ich habe jetzt schon ein paar Mal angesprochen, oder, dass ich wie ich bin, also das Spiel sollte nicht zu fest verstückelt werden, sollte nicht zu fest, getrennt wäre in Technik, Wahrnehmung und so weiter, sondern eher, es muss immer der Versuch sein, muss ja, dass das, was man trainiert, das man ins große Ganze gut eingefügt ist, oder?
Ja. Jetzt haben wir die Situation, das trifft ja wirklich für sehr, sehr viele Hobbyspieler zu, die halt einmal die Woche mit einem Trainer am Platz arbeiten. Vielleicht auch, ich habe viele Kundinnen und Kunden, die haben einmal die Woche eine Stunde mit dem Trainer, eine Privatstunde oder zu zwei, zu dritt, wie auch immer, spielen dann vielleicht noch mit dem Kollegen ein bisschen oder mit dem Interclub-Team, mit der Verbandsrundemannschaft. Und jetzt wollen wir trotzdem im Bereich Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, sage mal, in 12 Wochen wollen wir eine signifikante Verbesserung erreichen. Jetzt bin ich immer auch ein Fan davon, es muss nicht immer nur am Platz trainiert werden. Ich mache ein Beispiel. Tennis ist eine Sportart, wo extrem von Entschädigung abhängig ist. Du musst immer Entschädigung treffen. Du wirst nie zweimal die gleiche Spielsituation vorfinden. Also kannst du auch nie zweimal die genau identische Entschädigung treffen. Es funktioniert nicht. Schon wenn der Ball 5 Zentimeter tiefer abspringt, muss deine Entscheidung sein, dass der Schlägerkopf noch ein bisschen tiefer unter der Ball muss. Also haben wir eine andere Entscheidung. Und ein Beispiel, wo ich dann den Leuten auch immer wieder mitgebe, ist, um die schnelle Entscheidungsfindung zu trainieren im Alltag. Du stehst vorm Kleiderschrank, hast 60 Sekunden Zeit, deine Kleider rauszuwählen. Alles, was du nicht hast, sagt dann deine Partnerin, das ziehst du an, das ziehst du an. Ob es da passt oder nicht, ist dein Problem. Oder wenn du beim Essen bist, im Restaurant, hast 60 Sekunden Zeit, dein Essen auszuwählen. Hast nicht ausgewählt oder bist du nicht sicher, darf ich es auswählen? Ob es das schmeckt oder nicht, interessiert mich nicht. Und so kannst du eigentlich im Alltag relativ cool, auf teilweise spielerische Art, kannst du dein Entscheidungsfindig trainieren, wo sich dann, was ich gemerkt habe, auch im Spiel wiedergibt. So, und jeder steht von uns am Morgen wahrscheinlich vor dem Kleiderschrank. Du kannst auch nur 30 Sekunden machen, was auch immer, aber das sind coole Dinge. Jetzt wäre so der Ball rüber, können wir uns aber auch gerne ein bisschen zuspielen. Würde ich gerne mal nur so zwei, drei Wahrnehmungs-Aufmerksamkeitsübungen vielleicht den Leuten mit auf den Weg geben, wo sie abseits vom Platz machen können, vielleicht im täglichen Leben, vielleicht aber auch am Arbeitsplatz und vielleicht zwei, drei Übungen. Ich weiß, das ist immer eine Challenge in einem Podcast, eine Übung zu erklären, damit es der Spieler versteht, wie er es am Platz umsetzen soll. Aber ich würde es trotzdem gern probieren.
Ja, also Übungen auf dem Platz kann ich gerne viel bringen. Ich kann es auch gerne probieren, im Podcast jetzt zu erklären. Ich glaube, es wäre auch sehr wertvoll. Neben dem Platz, glaube ich, ist halt einfach. Also, ich habe nicht so witzige Challenges wie du, oder? Wo die nachher den Partner kann mit dem Röckchen irgendwo hinschicken kann, wenn du nicht schnell entscheidest.
Ah ja, aber ich
aber,
bin jetzt
also.
auch gerade schon am Überlegen, was kann ich für eine Wahrnehmungsübung im Alltag machen? Ich sage, wenn ich jetzt Beifahrer bin und fahre mit dir von Zürich nach Bern, dann könnte ich sagen, du pass auf, nimm doch mal wahr, wie viele Kirchtürme siehst du? Also muss ich ja schon
Ja.
den Fokus ein bisschen rausrichten. Kann das schon was bringen oder sagst, vergiss, kannst Tonne klopfen, geht gar nicht,
Doch,
oder?
ich glaube, ich kann das bringen. Das würde etwas bringen. Also, was dort am meisten bringt, denke ich, ist, wenn man es schafft, im Moment zu sein. Das klingt jetzt so ein bisschen cheesy oder so ein bisschen, alle machen Yoga, Meditation und so. Und du bist auch noch an die Schiene. Aber also, wenn ich jetzt in einem Tennismatch, und ich weiß nicht, du nimmst mir Wunder, was du als du bist da Experte, was das Mentale angeht und so weiter. Aber wenn ich jetzt in einem Tennismatch kann mit der Aufmerksamkeit einfach im Moment sein und meine ganze Aufmerksamkeit aufbringen zum der Punkt gewinnen, wo ich als nächstes spiele oder wo ich jetzt spiele, ist die Chance, dass ich gut performe, viel größer. Also sobald mir noch in den Sinn kommt, ey, Mensch, meine Frau ist dann stolz auf mich, wenn ich jetzt da der so und so klassierte Schlane oder so. In dem Moment wo ich aus dem Moment rausgegangen mit meiner Aufmerksamkeit, oder? Nimmt meine Performance wahrscheinlich ab. Und das ist ja etwas, wo man schon trainieren kann. Also, wenn ich jetzt im Alltag so funktioniere, dass ich nicht zu viel multitasken und zu fest fragmentiert bin immer mit Aufmerksamkeit, sondern sage, okay, ich versuche mal, wenn ich jetzt etwas mache, meine Aufmerksamkeit einfach dort zu behalten, oder? Und wenn sie abrutscht, wieder versuchen zurückzuholen. Und das kann sie Kirchtürme zählen im Zug, oder?
Ja,
glaube ich,
als
das sind
Beispiel,
super Übungen.
wie viel ausländische Autokennzeichen nimmst du wahr in 5 Minuten? Da muss ich auch wieder beobachten. Oder ich sage,
Oder,
okay, ich
ja.
arbeite jetzt, ich schneide jetzt eine Podcast-Folge und 15 Minuten volle Aufmerksamkeit nur auf das. Wenn das Handy klingelt oder irgendeine Facebook-Nachricht kommt, nein, nicht wahrnehmen. Nur voller Fokus auf das. Das könnte ja eigentlich schon auch einen großen Teil dazu beitragen, dass es dann auf dem Platz sich auch weiterentwickelt, oder?
Das glaube ich schon auch, weil wir haben nur einen Geist und der kann nicht einfach von super wir fragmentiert zu, wenn ich dann auf dem Tennisplatz bin, fokussiert plötzlich wechseln, oder? Sondern das hat Einfluss aufeinander. Ja, das glaube ich auch. Das ist etwas, wo wertvoll ist zum Trainieren.
Wenn wir an den Platz gehen,
Ich habe das, was.
ja.
Ja. Ja, ich will gerade den Switch zum Platz machen, und zwar, das, was du jetzt gesagt hast, oder? Jetzt mal 5 Minuten und so, und dann schauen wir und zählen. Und es gibt ja ein Spiel auf dem Platz, wo in die Richtung geht, wo ich spannend finde, wo ich gerne mache, wenn die Leute nicht so konzentriert sind. Und zwar, aber es braucht einen Trainer dazu, das kann man jetzt nicht selber machen. Oder es braucht auch einen dritten Spieler dazu, wo sich kann konzentrieren. Und zwar spielen zwei einen Punkt. Und zählen, wie viel Ball sie schlönt in dem Punkt. Und nachher, wenn jetzt Spieler A den Punkt gönnt, muss er sagen, wie viele Schläge sind das gewesen. Und wenn das stimmt, gönnt er den Punkt. Wenn es nicht stimmt, gönnt er ihn nicht. Und der den Punkt verloren hat, darf sagen, wie viele Schläge sind es gewesen. Wenn es der weiß, hat der den Punkt gewonnen. Und es ist erstaunlich, wie oft, dass dann die Anzahl, die genannt wird, tiefer ist als die Schläge, die es wirklich gewesen sind. Also, es gibt es
Okay.
eigentlich nie, dass ein Spielerin eine höhere Anzahl nimmt. Oder nehmen wir an, es sind 13 Schläge, und es gibt eigentlich nie, dass dann jemand 14 sagt, außer jemand ratet einfach aus dem Blauen. Aber wenn jemand wirklich zählt, passiert es, entweder wissen sie es oder sie sagen 1, 2 zu tief. Das heisst, über die Zeit ist irgendwo der Fokus kurz abgerutscht, oder?
Ja.
Und es kommt dann wieder zurück, aber und über das Spiel kannst du eigentlich wie, dann das trainieren oder auch schauen, ob mal der Fokus abgerutscht ist oder nicht, oder?
Ja. Ich sage auch noch bring auch mal noch eine Übung rein, auch wieder für die Wahrnehmung. Ist zum Beispiel, ihr spielt auch Grundlinie miteinander. Könnt ihr zu zweit machen, könnt ihr zu dritt machen, könnt ihr aber auch zu viert machen, spielt nicht die Rolle. Könntest du sogar auch alleine an der Ballwand machen, geht auch. Und zwar immer, wenn du den Ball triffst oder der Gegenüber den Ball triffst, gibst du ein verbales Kommando raus. So, da ist dann zum Teil auch auffällig, wie verzerrt die Wahrnehmung tatsächlich ist. In der Regel, wenn du selber den Ball triffst und kommentierst, ist immer viel zu spät. Und wenn der Gegenüber den Ball trifft, viel zu früh. Wird viel zu früh wahrgenommen, dass er den Ball schon trifft. Das ist auch eine Übung, wo relativ einfach ist. Also es meinen auch die Spieler ja immer wieder, da müssen es brutal komplexe Übungen sein. Nee, es kann eine ganz einfache Übung sein.
Ja, und die Übung kann man noch, wenn man will, Kontrollen einbauen, kann man es so machen, dass beide das sagen, oder? Also, wenn wir jetzt miteinander spielen und wir beide sagen so laut, dass wir auch noch können wir abgleichen. Wenn es genau gleichzeitig war, ist es wahrscheinlich, dass wir es richtig wahrgenommen haben, oder?
Ja. Oder du hast, wenn du mit Höhekontrolle arbeitest, hast du ja auch Wahrnehmung, okay. Wenn dein Ball, ich glaube, die Übung hast auch einmal, wo wir im Vorgespräch miteinander ein bisschen hin und her geschrieben haben, wenn der Ball unter einer Netzerhöhung durchgeht, dann ist der Punkt offen. So, also musst du ja wahrnehmen, okay, wie ist die Flugbahn des Balles? So, sobald die Flugbahn tiefer ist, wird der Punkt ausgespielt. Sobald die Flugbahn höher ist, okay, ich darf nicht draufgehen, ich halte den Ball weiterhin im Spiel. Ja? Aber ich denke,
Genau, ja.
ja.
Genau, also die eine Übung, wo wir darüber geredet haben, oder wo also auf dem Sheet ist so, da geht es dann auch noch um eine Entscheidung. Man kann ja dann auch extra flach spielen, oder? Und dort geht es dann auch darum, okay, wir versuchen wirklich einen super kontrollierten Ballwechsel zu spielen. Also ein Tempo, wo wir beide jetzt eigentlich nie einen Fehler machen. Und in dem Moment, und dann wird das ja auch nicht einen halben Meter übers Netz sein, sondern es wird irgendwie, ich weiß nicht, 1,5, 2 Meter übers Netz sein oder je nach Niveau oder wie man es angenehm findet. Und jetzt spielen wir einfach so miteinander und in dem Moment, wo jemand von uns einen flachen Ball spielt, geht der Punkt los. Und dort einerseits hast du ja die Wahrnehmung, wo jetzt, du gesagt hast, auf der anderen Seite muss man ja wahrnehmen, ah, jetzt ist ein flacherer Ball gekommen. Aber es ist auch noch die Wahrnehmung von der Spielsituation drin, oder? Also, wenn ich jetzt in einer Situation bin, wo gar nicht so super ist für mich und einen flacheren Ball spiele, dann würde ich Mühe haben, mit dem Match zu gewinnen. Und wenn ich es immer dann mache, wenn ich in einer sehr guten Situation bin, dann habe ich viel bessere Chancen, den Match zu gewinnen. Also,
Ja.
es ist wie auf beiden Seiten, da steht eine Wahrnehmung mit drin.
Ja. Gut, ihr seht, wir haben ein bisschen, ja, Freimaterial von der Leine gelassen. Kostet nichts. Normalerweise ist es schweineteuer, sagen die meisten. Dabei ist es nicht teuer, es liefert einfach Mehrwert. Das verstehen manche halt auch ab und zu nicht. Ich möchte mal nur kurz auf einen anderen Bereich reingehen. Haben wir am Anfang gehabt, du hast ein Buch geschrieben. Dir da auch nochmal ein bisschen so die Möglichkeit geben, da nochmal ein bisschen was dazu rauszuhauen. Wer ist so die Hauptzielgruppe für dein Buch? An wen adressierst du das so hauptsächlich?
Also ich hab Tennislehrer und Tennislehrerinnen im Kopf gehabt, als ich geschrieben
Mhm.
habe. Und zwar aus dem Grund, ich meine, das Gespräch, das wir jetzt haben, ist ja sehr viel, also vor allem die erste Hälfte, die haben wir darüber geredet, internaler, externaler Fokus und dass eine Kontrolle vom Körper gar nicht so ein guter Fokus ist oder gar nicht so einen grossen Teil sollte einnehmen. Und das führt zu so vielen, fast schon Streit in den Ausbildungen, dass es mir ein Anliegen war, das mal möglichst gut und einfach darzustellen und die relevanten Studien dazu vorzustellen, zum da in der Hoffnung, dass ein bisschen mehr geklärt ist, was das Thema angeht, oder auch einfach die ganzen wissenschaftlichen Erkenntnisse ein bisschen mehr auch in der Breite ein bisschen Fuß fassen, oder?
Ich habe ja auch die
Und von dem her
Möglichkeit
habe ich
gehabt.
Tennislehrer oder einfach.
Ja.
Einfach Lehrpersonen allgemein im Kopf gehabt.
Aber ich hab ja auch schon ein bisschen aber mal reingucken können ins Buch und finde es ein cooles Tool und sage, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Es ist sogar auch sinnvoll für den Hobbyspieler und ja, macht durchaus auch Sinn, sich das Buch einmal anzuschauen, weil du natürlich auch einen gewissen Praxisbezug drin hast. Es ist auch braucht natürlich auch einen gewissen theoretischen Input, ganz klar. Aber es hat auch viele praktische Übungen drin, wie ich finde, wo ich sage, und ich habe dann für mich auch überlegt, wenn ich jetzt Hobbyspieler bin, könnte ich diese Übungen so eins zu eins nachspielen oder brauche ich da einen Trainer? Muss ich da ein Trainer sein? Für mich ist eigentlich so die Haupterkenntnis, nee, muss ich nicht sein. Und ich habe da die
Ja.
Messlatte wirklich tief gelegt. Oder würdest du sagen, nee, also an Spieler wirklich. Lasst die Finger davon weg, das wird euch zu sehr verwirren. Nee, kann man ja auch sagen, ist
Ja.
ja kein Problem. Oder würdest du
Nein,
auch
das.
sagen, nee, macht also auch wirklich Sinn, dass sich da der Spieler da damit auseinandersetzt? Was ist da so deine Meinung nochmal?
Ja, ich sehe zwei, also ich würde sicher nicht sagen, lass die Finger davon, weil, also schade kann es nicht, oder?
Ja.
Ich spreche direkt Lehrpersonen an. Ich sehe aber zwei große Vorteile für den Hobbyspieler. Und das eine ist, also es hat wirklich, es ist Ideensammlung oder Übungssammlung ist fast größerer Teil als Theorie. Oder Theorie sind irgendwie bis Seite 70 und nachher sind es 114 Ideen für auf dem Platz. Und mit QR-Codes, wo man das Video sieht und die meisten Sachen sind eigentlich für zwei Personen. Also du brauchst halt nur ein Sparring und musst, manchmal braucht es dann eine dritte Person, die den Ball hinspielt, aber sehr oft nicht. Und gerade das Thema, das wir angesprochen haben, wo wir gesagt haben, ah, wenn du musst nicht mehr trainieren, aber du musst richtig trainieren, bin ich sicher, dass du auch ohne Trainer gute Ideen drin findest, viel Spielnähe, Sachen, die du kannst machen kannst, von dem her. Und das andere, was ich auch glaube, ist ein Mehrwert, ist halt einfach das Verständnis für eben genau Aufmerksamkeitslenkung, was ist eine sinnvolle Aufmerksamkeit. Und dann kann man ein bisschen einfacher auch schauen, ich will jetzt auch nicht andere Trainer vor den Kopf stoßen oder so, aber wenn natürlich beim Spieler selber das Verständnis ein bisschen grösser ist, hey, wie sieht ein gutes Training aus, hilft das natürlich auch, gute Trainer zu finden oder ein bisschen herauszufinden, ob meine Trainer auch ein bisschen wissen, was sie machen, oder? Und
Ja.
von dem her, ja,
Ja, sie schauen immer,
glaube ich, kann jeder etwas.
was sie mit den Spielern auch immer, oder was ich auch immer ganz interessant finde, ist, wenn der Spieler den Sinn und Zweck hinter der Sache sieht, dann arbeitet er in aller Regel auch viel, viel aufmerksamer mit und du kommst auch viel schneller vorwärts. Ich erlebe ganz häufig Spieler, die verstehen gar nicht, dann sagen sie auch offen, das ist auch okay. Die verstehen gar nicht, was der Trainer von ihnen jetzt wollte. Weil ich habe dann auch, wenn ich mit einem Trainer, mit einem Spieler und ich dann am Platz bin, den Spieler auch schon mal gefragt, ich sage, du, hast du überhaupt verstanden, was der Trainer da von dir möchte? Nö. Ja, gut, wenn es der
Ja,
Spieler nicht versteht, wie soll er es dann umsetzen können am Ende?
und unser Ziel muss ja auch sein, dass die Spieler immer selbstständiger werden. Also wenn sie immer Sinn und Zweck von einer Übung verstehen oder auch mit der Zeit selber können Sequenzen kreieren, dann haben wir ja, und sie uns nicht mehr brauchen, dann haben wir ja einen super Job gemacht, oder?
Eigentlich ja, aber ich habe immer noch den
Und von dem
Eindruck,
her.
dass viele Trainer absichtlich teilweise das machen, weil sie Angst haben, dass sie sonst kein Geld mehr einnehmen von den Spielern. Und viele Spieler, das nehme ich einfach wahr, gerade Juniorenspieler, ganz extrem. Ich nenne sie teilweise ferngesteuerte Autos. Also die laufen nach links, wenn es der Trainer sagt. Die laufen nach vorne, wenn es der Trainer sagt. Die spielen den Schlag, wenn es der Trainer sagt. Und dann haben wir aber das ganz große Problem. Wenn sie später im Turnier auf Platz 7 in der Halle spielen und sehen den Trainer nicht und hören ihn nicht, dann haben sie keine Ahnung mehr, was sie machen sollen. Und ich glaube da, aber da könnte man eine separate Podcast-Folge, glaube ich, auch über mehrere Stunden machen, warum es wichtig ist, als Spieler eine gewisse Selbstständigkeit zu haben, warum man auch als Trainer die Spieler dahingehend ausbilden sollte, eine gewisse Selbstständigkeit zu entwickeln. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und es ist ja auch der Punkt, wenn ich dem Spieler alles vorkau und ihm sagt, der Ball kommt kurz und das früh sag, dann zerstöre ich ihm ja die Wahrnehmung, oder? Und wenn ich dir
Genau.
sag, der Ball kommt kurz, wenn ich dir sag, geh nach hinten, der Ball kommt lang, dann arbeite ich ja eigentlich gegen deine Wahrnehmungsfähigkeit. Und das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Also denke ich, lieber nimmst du es im ersten Moment falsch wahr. Und dann wirst du vielleicht beraten, kriegst du Input. Beim nächsten Mal machst du es besser, als wenn ich sage, Raphael, geh nach hinten, der Ball kommt lang. Wenn ich dir die Arbeit abnehme, das kommt in den seltensten Fällen gut.
Ja, kurzfristig sind halt viele geneigt, das zu machen. Oder ich zum Teil, glaube ich, auch manchmal. Oder? Weil man will ja helfen. Und kurzfristig hat man dann wie so ein Pseudo-Erfolgserlebnis.
Genau,
Aber
ja.
nachher, einfach nächste Woche, funktioniert es wieder nicht. Und dann, genau,
Du machst
ein bisschen
eigentlich auf lange
mental.
Sicht gesehen, machst du mehr kaputt. Du baust zwar kurzfristig ein Glücksgefühl auf und alle sind stolz, alle sind happy, aber auf lange Sicht gesehen bin ich mir sicher, machst du mehr kaputt und schadest mehr, als du nützen tust. Definitiv. Gut, wir sind langsam, sind wir, glaube ich, durch. Wir wollen das auch gar nicht künstlich in die Länge ziehen, was die meisten Gäste in der Podcast-Folge nie wissen, weil das kommt dann auch immer am besten, wenn sie es nicht wissen. So zum Abschluss von deiner Seite, was würdest du ganz spontan, was würdest du den Spielern, den Zuhörern, die jetzt da dabei sind, noch mit auf den Weg geben wollen zum Bereich Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, was wir jetzt noch nicht gesprochen haben, so eine Hauptmessage, ein Key Fact. Was würdest du ihnen noch mit auf den Weg geben? Ganz spontan, wenn du zwei, drei Messages maximal mit auf den Weg geben dürftest.
Ja, ich glaube Folgendes, und zwar versuch doch so oft wie möglich deinen Fokus bewusst auf die Flugbahn zu richten. Das ist einfach bewiesen, das, was Bewegungen am präzisesten macht. Und dann hab Vertrauen darauf, dass dein Körper weiß, wie man Tennis spielt. Du weißt auch, wie man vorwärts läuft, wie man rückwärts läuft. Du musst dir nicht die ganze Zeit sagen, ah, jetzt musst du den linken Fuß oder rechts setzen. Und genauso kannst du darauf vertrauen, dass du weißt, wie man eine Vorhand und eine Backhand schlägt. Und beschäftigt dich gescheiter mit der Flugbahn und der Wahrnehmung.
Okay, gut. Dein Buch, das haben wir, müssen wir jetzt den Namen nicht, die Homepage, das werden wir nachher unten verlinken. Wenn ich aber wenn ich Kontakt zu dir möchte oder an dein Buch interessiert bin, wie kann man mit dir auch eins zu eins zusammenarbeiten, wenn man sagt, im Wahrnehmungsbereich habe ich, oh ja, da hat er jetzt aber einen Nerv getroffen. Wenn ich Kontakt zu dir möchte, wie komme ich in deine Reichweite, in deine Nähe? Hau mal da noch raus. Wie kann ich mit dir Kontakt aufnehmen?
Ja, kann man gerne. Also grossdennis.com ist meine Website oder auch die3wege.com ist die vom Buch. Und dort hat es ein E-Mail und ihr könnt euch gerne bei mir melden. Also auf der grossdennis-Website hat es auch ein Formular, wo man kann für ein Thema angeben, wo man will schaffen oder so. Ich bin seit dem letzten Herbst nicht mehr so viel auf dem Platz, weil ich meine Tennisschule verkauft habe. Und habe jetzt sehr viel im Coaching-Bereich gemacht. Ich habe aber nach wie vor Freude am Schaffen auf dem Platz und würde gerne auf mich zukommen, ja, wenn ihr Interesse habt.
Ja, und ich sage, es ist auch mir im Laufe der Podcast-Folge dann auch schon gekommen, bin da schon so ein bisschen am Überlegen, wie man vielleicht mal einen Tagesworkshop miteinander machen könnte, wo man mal Tennisschule anbietet. Pass auf, lieber Willi, wir kommen da vorbei an einem Samstag und dann geben wir mal deinen Spielern im Bereich der Wahrnehmung und Taktik, geben wir mal einen halben Tag oder einen Tag einmal Input. Also da bin ich schon am Überlegen und ja, muss da mal im Nachgang mit Raphael sicherlich mal nochmal über die Bücher gehen. Und ja, könnte passieren, könnte gut möglich sein, wenn er da auch Lust hat. Das weiß ich natürlich noch nicht. Muss ich mal, ja, am Ende kann man immer über alles reden, wie man so schön sagt. Aber ich
Ja,
glaube,
wäre cool, könnte man das. Nein, könnte man da etwas fortsetzen. Wär sehr cool, ja.
nein, also ich denke, ich sage auch immer wieder, die Wahrnehmung ist für mich ein verdammt wichtiger Faktor. Und ich habe das ganz am Anfang gesagt. Für mich entstehen viele Probleme auf dem Platz aufgrund von falscher oder mangelnder Wahrnehmung. Und ich glaube, dass manche Probleme gar nicht erst eintreten würden, wenn man sich dem Thema Wahrnehmung mehr widmen würde. Und ja, ich denke, in dem Sinn, wenn du noch, weiß ich nicht, hast du noch Ergänzungen? Willst du noch mal irgendwas loswerden? Und wenn nicht, dann würde ich sagen, geh mal langsam dem Ende entgegen.
Ja, gehen wir am Ende entgegen. Nein, es war sehr spannend gewesen. Danke vielmals fürs Gespräch. Es war cool gewesen.
Ja, also ja, auch vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ist immer, ich weiß, nicht selbstverständlich. Die Zeit heute bei allen wird immer knapper. Gefühlt haben alle keine Zeit mehr, obwohl der Tag immer nur 24 Stunden hat. Aber ich finde es auch immer wieder cool und finde auch die Medien, also das Medium Podcast finde ich cool. Oder jetzt auch, gucken wir, vielleicht lassen wir das YouTube-Video noch von der Leine. Ja, sich mit Experten, mit Gleichgesinnten, mit Leuten, die Bock haben, was zu bewegen, auszutauschen. In dem Sinn von meiner Seite auch vielen lieben Dank, dass du da mit am Start warst. Und Kontaktdaten verlinken wir unten. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn er, kann es euch nur empfehlen, das Buch vom Raphael euch reinzieht, holt. Und wenn sich daraus Fragen ergeben, kommt er entweder auf mich zu oder auf den Raphael zu. Und dann guckt mal, dass wir euch da helfen. Und ja, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast. War sehr, sehr cool. Und in dem
Merci dir.
Sinn wünsche ich euch viel Spaß in den nächsten Trainingseinheiten. Legt mal den Fokus mehr auf die Wahrnehmung, speziell auf die Flugbahn. Das habe ich rausgehört, hat der Raphael immer wieder die Flugbahn gebracht. Also muss es wahrscheinlich schon eine gewisse Wichtigkeit haben. Legt den Fokus mal da drauf, gebt uns gern mal Feedback. Und in dem Sinn hören wir uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Und ja, euer Timo von Tennis Tactics und Raphael dir, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.